Es freut mich, dass wir unser Studium in den Petrusbriefen fortsetzen können. Wir kommen langsam zum Ende des ersten Briefes und der Titel der heutigen Betrachtung heißt Dienende Leiterschaft. Und wir lesen im Kapitel 5 von Vers 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch der Herrlichkeit teilhaftig bin, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nicht aus schändlicher Gemeinschaft, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über das Anvertraute herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn der Erzhirte erscheint, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Die Ansprache an die Ältesten, an die Leiter der Herde, ist letztendlich ein Grundsatz an alle Positionen, die eine Autorität haben. Die Grundsätze, die er hier an die Ältesten schreibt, sind übertragbar auf den Vater, auf die Mutter, auf jede Funktion, die man haben kann in einem Geschäft, als auch in einer Gemeinschaft, wo man diese Aufgabe bekommt. So, die Aufgabe muss unter einem gewissen Dienst stehen. Und hier haben wir den Dienst der Ältesten und ich habe sie versucht zu zeigen im Kontrast, so wie er es auch macht. Nicht gezwungen. Das heißt, ihr dient sowohl von eurer Seite, macht ihr das freiwillig, aber auch eure Haltung ist nicht eine, die Zwang impliziert, sondern ihr tut das willig und ihr erwartet auch einen freiwilligen Dienst. Ihr tut das nicht, weil ihr irdischen, hier steht schändlichen Gewinnswillen, das heißt ein Gewinn, der verloren geht. Ein Gewinn, der nicht bleibt. Nicht deshalb tut ihr es, sondern von Herzensgrund, das heißt aus Überzeugung. Ihr tut es nicht um des Geldes willen. Ihr tut es nicht, weil ihr dazu oder weil ihr etwas dafür bekommt, sondern ihr tut es aus der Überzeugung, dass das der Auftrag Gottes an euch ist. Ihr tut es nicht als Herrscher, nicht als die, die das Volk beherrschen wollen, sondern als die, die als Vorbilder der Herde im Voraus gehen. Und er fasst das zusammen in diesem wunderschönen Text und er bringt in diesem Text im Kapitel 5, 5 bis 6 ein Punkt hervor, auf den ich eingehen möchte, den ich möchte, dass wir verstehen. Und das ist die Demut. Wieso sagt er, allesamt seid untertan untereinander? Nicht nur die Jüngeren den Älteren, sondern auch die Älteren den Jüngeren. Es ist derselbe Tenor, den er sagt durch seinen ganzen Brief, seid untertan. Und wir haben ja gesehen in einer der Betrachtungen, untertan bedeutet, dass ich nicht protestiere, dass ich nicht mich nach dem richte, was andere tun, sondern ich tue den Willen Gottes, dann bin ich nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis auf geistiger Ebene mit den anderen. So bin ich dann frei in meinem Handeln. Und das, diese Freiheit, die macht demütig. Denn hier sagt er, denn Gott widersteht den Stolzen oder den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ja, wir müssen in unserem Herzen gewinnen. Wir brauchen Ehre. Aber wir müssen die Ehre suchen, die von Gott kommt, nicht von einem Menschen. Und wenn wir in der Haltung des bösen Auges, in der Haltung des sündigen Natur die Dinge tun, dann müssen wir Ehre von Menschen bekommen, dann müssen wir erhöht werden von denen, dann müssen sie uns preisen, während wir uns unter die Hand Gottes demütigen, dann wird er uns erhöhen zu seiner Zeit, das heißt, wenn er kommt. So lasst uns auf die Definition der Demut und des Stolzes eingehen. Ich möchte immer Dinge klar definieren. Und hier haben wir eine klare Definition. Die Demut sagt, ich tue nichts oder gebe nichts weiter, das von mir kommt. Die Demut, nichts, was ich tue oder weitergebe, kommt von mir. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wie ich die Demut beschreiben könnte. Und wie beschreibt man dann den Stolz? Ist genau das Umgekehrte. Alles, was ich tue oder weitergebe, kommt von mir. Warum muss ich ein Patent anmelden? Im Sinne, warum muss ich etwas schützen, was ich tue? Meine Musik oder meine Vorträge oder meine Schriften. Müssen sie gesichert sein? Ein Copyright haben? Warum kann sie nicht jeden nutzen, wie er will? Warum bestehen wir heute auf einem Copyright? Ich persönlich möchte darauf nie bestehen, weil ich möchte nichts, was ich tue oder weitergebe, aus mir tun. Und dann, wie viele Rechte habe ich denn darauf, wenn ich nichts tue, was aus mir kommt? Weil dann tue ich alles im Auftrage Gottes. Dann bin ich frei, dass ich irgendwo etwas ergattern will für mich selbst. Dass ich das, was ich tue oder weitergebe, ich irgendeinen Anspruch habe, dass mir irgendjemand etwas zurückgibt. Das ist damit ausgeschlossen. Der Demütige steht außerhalb der Situation, dass er etwas für das, was er tut, will von einem Menschen. Der Nicht-Demütige tut alles im Auftrag des Teufels und er steht auf dem Thron und fordert, weil das, was er getan hat, gehört ihm. Es kommt von ihm und er hat ein Recht, dass es niemand von ihm wegnimmt. Da sieht man den Kontrast. Der Demütige hat kein Eigentum, weil er sich bewusst ist, letztendlich, wer er ist. Er ist sich bewusst, alles, was er gibt, hat er vorher genommen. Alles, was er tut, hat er sich vorher nach Gott orientiert. Also gibt er nichts weiter, was nicht von ihm kommt. Jesus gab nichts weiter als das, was er von dem Vater nahm. Und er hatte nie einen Besitzanspruch von dem, was er gab. Aber er war ja nur im Auftrage Gottes da. Derjenige, der im Stolz lebt, der gibt, um zu bekommen. Der lebt nicht für andere. Andere müssen für ihn leben. Er ist beladen, wenn andere ihm nichts zurückgeben, wenn andere ihm nicht dankbar sind, wenn andere nicht das honorieren, was er ihnen getan hat, weil er hat ja seine Zeit benutzt, seine Kraft, seinen Einsatz. Das kennt der Demütige nicht, weil er ist sich bewusst, alles, was er einsetzt, ist nicht sein. Er hat es vorher genommen. Er hat es von Gott empfangen, er hat es genommen aktiv und hat es aktiv weitergegeben. Das ist natürlich die Wurzel. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin in der Wahrheit. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Und ich kenne meine Verantwortung. Der Demütige weiß, wer er ist. Der Demütige hat eine Erkenntnis seines Wesens. Er weiß, ich bin ein Mensch. Der Nicht-Demütige, der Stolze, der denkt, ich bin Gott. Er sitzt auf dem Thron. Er erkennt nicht seinen Irrtum. So Stolz ist die Frucht des Irrtums der Nicht-Selbsterkenntnis. Demut ist die Frucht des Wissens, wer ich bin. Nämlich ein Geschöpf Gottes. Im Auftrage Gottes, in der Verantwortung vor ihm, handle ich, weil ich ja nichts von mir nehme, um weiterzugeben, sondern alles nehme ich von Gott und damit schulden mir die, denen ich etwas gebe, nichts. Weil ich habe nichts von mir gegeben. Ich hoffe, wir verstehen diese Definition des Stolzes und der Demut. Und jetzt möchte ich ein paar Beispiele bringen von Menschen aus der Bibel, die in Leitung waren, die sowohl demütig waren oder demütige Beispiele und stolze Beispiele. Und ich fange mit unserem Heiland Jesus Christus an. Er sagt in Matthäus Kapitel 11, jeder kennt diese Texte sehr gut, aber ich lese sie, dass wir uns an dem Wort Gottes orientieren. Er sagt hier in Matthäus 11, Abvers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Meine Lieben, was ist das Joch, das Jesus, unseren Heiland, dazu brachte, dass er sanftmütig und von Herzen demütig war? Es ist nichts anderes als das Gesetz Gottes. Er wusste, ich bin ein Geschöpf und ich nehme von Gott und gebe weiter. Damit war er immer in der Ruhe. Damit konnte man ihn nicht aus seiner Haltung herausholen. Damit war er der sanftmütigste und demütigste Mensch, der je über die Erde gegangen ist. Weil er aus Gott lebte. Er lebte nicht aus sich selbst. Er lebte von seinem Vater. Und deshalb sagt er, ihr Mühseligen und Beladen, kommt zu mir, weil die Last kommt alles durch den Irrtum, den wir uns haben, dass wir denken, wir geben etwas von uns selbst, dass wir denken, das Leben hat etwas, was uns gehört, was unser Eigentum ist. Daraus kommt jede Last. Die Wurzel ist der Irrtum, dass mir etwas gehört. Ich hätte nie eine Last. In diesem Sinne, dass ich schwer beladen wäre. Ja, ich könnte die Last tragen, die Jesus getragen hat, um der anderen willen. Aber die Last macht dich nicht krank, weil sie ist innerhalb des Gebotes und des Gesetzes Gottes. Der Demütige trägt eine Last, aber sie ist leicht und sanft, weil er ja keine Zwang, keine Gewalt anwenden muss. Für ihn ist das nicht drin. So unser Heiland ist derjenige, der Mensch, der unter allen Umständen demütig war. Er nahm von Gott und alles, was er gab, alles, was er hatte, alles, was er war, war seines Vaters. So konnte man ihn nie aus der Demut bringen. Moses. Moses war ausgesucht von seiner Geburt an, ein Befreier Israels zu sein, ein Vorbild für Jesus. Moses wird gut erzogen von seiner Mutter in den ersten 12 Jahren. Und dann kommt er ins Haus, das Haus des Pharao. Und dort wird er als Kronprinz erzogen und kommt ins gute Alter, circa 40 Jahre. Und hier sagt die Schrift in Hebräer 11, Abvers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos genannt zu werden. Lieber erwählte er, mit dem Volk Gottes Misshandlung zu leiden, als den vorübergehenden Genuss der Sünde zu haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah an auf die Belohnung. So, dieser Moses, als er 40 Jahre alt war, ja, er sah sich nie wirklich als Sohn der Tochter des Pharaos. Aber die Haltung, mit der er ans Werk ging, war nicht eine demütige, sondern eine stolze. Der Moses erschlägt, er versucht mit Zwang. Er denkt, ich kann das schon regeln aus mir selbst. Und Gott muss ihn in die Schule, in die Wüste Midians nehmen. Und dort lernt Mose 40 Jahre lang die Lektion der Demut. Und nach 40 Jahren, da kann er und ist er bereit, diese Aufgabe, die ihm Gott gibt hier, wenn er sagt, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit die Verderber ihre Erstgeburt nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer, wie durch trockenes Land, was die Ägypter auch versuchten und ertranken. So, der Mose hat aus Glauben gehandelt, aber er musste durch eine Schule gehen. Durch dieselbe Schule müssen auch wir. Wir alle kommen und werden neu geboren. Und ich denke, Mose war jemand, der neu geboren war. Er wollte Gottes Willen tun, aber er tat ihn aus sich selbst heraus, mit seiner Macht, mit seinem Zwang. Er war nicht demütig. Aber als ihn Gott dann in die Schule nahm, und in dieser Schule sind wir auch, meine Lieben, in der Schule, die Wüste Midians ist für jeden eine andere Situation, ein anderes Element, aber letztendlich müssen wir zum selben Ergebnis kommen wie Moses. Moses war der Demütigste, sagt die Schrift, unter den Menschen. Und Moses geht nach den 40 Jahren mit Gott in der Wüste, geht er 40 Jahre und leitet das Volk. Und Moses wird geprüft am Ende seines Lebens. Und er versagt. Weil für einen Augenblick lässt er Gottes Hand los und sagt, sollen nicht wir euch helfen? Gott kann nicht vorbeigehen. Wir werden noch mal sehen, was es bedeutet, konsequent zu sein, wenn man mit der Autorität der Liebe regiert. Gott ist konsequent mit seinem Diener. Sonst wäre er nach Kanaan eingegangen und er wäre nie in den leiblichen Tod gekommen. Er war so nah dran. Ja, er muss sterben, weil er aber nicht absichtlich gesündigt hat, sondern er hätte es vermeiden können, ohne Wenn und Aber. Und er bereute es, da er sich bekehrte, da er sich demütigte vor Gott. Konnte Gott ihm zwar die Sünde vergeben, aber er musste diesen leiblichen Tod sterben, also diesen irdischen, ist nicht ein leiblicher Tod. Wir sehen, wir haben so viele Begriffe, die wir gar nicht mehr überlegen, wie wir sie nennen. Er musste diesen Tod, diesen ersten Tod sterben. Und dann als erster Mensch hat ihn Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und so darf er schon lange Zeit mit Gott im Himmel sein. So Moses wurde aus einem Nicht-Demütig, aus einem Stolzen, wurde er demütig. Und wir haben sehen, wie er geprüft wird. Und ich fürchte mich. Ich fürchte mich, dass ich diesen Weg gehe mit Gott und am Ende so mir etwas passiert wie dem Mose. Weil die, die den Kampf, die 144.000 gehen wollen, die dürfen am Ende nicht aus sich selbst heraus handeln wie Moses. Sonst mögen sie sterben und auferstehen, aber sie können dann nicht durchgehen durch die trübselige Zeit und ohne Tod den Herrn sehen und empfangen. So, er ist ein Bild für uns, für unsere Zeit, dass wir lernen und so aufmerksam sind, so wachsam sind, dass uns die Sünde, die den Mose am Ende traf, uns oder mich nicht trifft. Ich sehe den Josef. Der Josef wird zum Stellvertreter Pharaos. Aber welche Schule muss ihn Gott nehmen, damit der Josef ein demütiger Leiter wird? Josef wird geboren, so wie du und ich. Und Josef war stolz. Josef war so stolz, dass er sein Kleid trug und es schien, dass Gott ihn auch noch unterstützte, als er ihm die Träume gab. Und der Josef sagte seinem Vater und seinen Geschwistern, eines Tages werdet ihr alle euch vor mir beugen. Das hat auch den Vater durcheinander gebracht, den alten Jakob. War vielleicht noch nicht so alt damals. Aber wie soll ich mich vor meinem Sohn Josef beugen? Und Josef muss ja nach so einer Verheißung, nach so einer Perspektive der Zukunft, was hat er zu verlieren? Alle werden sich vor ihm beugen. Aber schaut, Gott musste ihn in die Schule nehmen. Er musste den Weg der Reinigung vom Stolz gehen. Er kam unter seine Brüder, seine eigenen Brüder haben ihn gefangen und gesagt, hier kommt der Träumer. Das wollen wir verhindern, dass deine Träume sich in Erfüllung gehen. Wir wollen uns vor dir nie beugen. Und sie nehmen den Jungen. Und sicherlich wäre nicht Gottes Vorsehung da gewesen, hätten sie ihn vielleicht umgebracht. Aber Gott hat alles in der Kontrolle. Wir haben die letzte Mal die drei alles gehört und gesehen und ich hoffe, wir vergessen sie nie. Gott hatte dem Josef einen Traum gegeben, zwei Träume. Er wusste, was da kommt. Gott hatte alles unter der Kontrolle. Niemand konnte an ihn ran, außer dass das zu ihm geschah, was zu seinem Besten war. Gott ließ zu, dass seine Brüder ihn gefangen nahmen. Er ließ zu, dass sie böse zu ihm waren. Aber er war dennoch unter seinem Schutz. Und Gott wirkte durch die Geschwister, dass er verkauft wurde als Sklave. Siehe da, der, der eines Tages alle sich vor ihm beugen sollen, als Sklave. Wie soll sich das je erfüllen? Der Josef muss 13 Jahre beim Potiphar dienen, gequält von einer Frau, die will ihn in die Sünde bringen. Der Josef lernt die Lektion der Demut. Der Josef lernt die Lektion der Selbstbeherrschung, des Nichtberührens, der sagt, wie kann ich so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Der Josef wird von der Treue zu Gott ins Gefängnis geworfen. Hat er das verdient? Er, der nicht eingeht, wo es doch so leicht gewesen wäre. Und vielleicht Hätte ihm ja Gott auch verziehen, so wie David verziehen. Aber jetzt, anstelle, dass dieser Mann belohnt wird für seine Treue, wird er bestraft, er kommt ins Gefängnis. Aber Josef lernt im Gefängnis die Lektion der Demut. Er kreuzigt sich nicht und sagt, naja, wenn Gott mich hier getan hat, tue ich mein Bestes hier. Und es ist schon erstaunlich. Zu Hause beim Vater arbeitet er sich hoch und ist gut angesehen. Er arbeitet sich hoch bei Potiphar und wird schnell der Häuptling im ganzen Haus. Er kommt ins Gefängnis. Und auch dort hat die Gabe, die ihm Gott gegeben hat, die Träume zu deuten, die Gnade Gottes, die mit ihm war, bringt ihn schnell in die Gunst der Menschen dort und er arbeitet sich hoch. Und dann wird er gesetzt, ohne dass er was tut, an die höchste Stelle Ägyptens, der Stellvertreter Pharaos. Und dann erfüllt sich der Traum. Dann kommen seine Geschwister. Dann kommt sein Vater. Nicht, weil er das will. Gottes Vorsehung hat alles so gemacht. Der Josef ist ein großes Vorbild eines Mannes, der aus Gott gehandelt hat. Von seiner Jugendzeit, seitdem ihn Gott gewählt hat. Ja, so wie Moses musste er Dinge lernen über die, über das Leid, so wie wir letztes Mal gesehen haben. Er musste sein Ich kreuzigen. Es musste provoziert werden mit dem Guten, mit dem Bösen. Und er bestand seine Prüfungen. Und Josef geht in die Geschichte dieser Welt ein als ein Mann Gottes, der aus Gott genommen hat und gegeben hat. Er war ein Vorbild der Demut. Paulus, der große Apostel, er war gelehrt, aber er musste durch eine sehr demütigende Schule gehen. Er musste viel leiden, damit sein Ich völlig zerstört ist. Gott hat ihn durch viele Situationen gebracht. Aber er konnte am Ende sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Mir ist zur Seite gelegt die Krone des Lebens. Genauso wie der Petrus hier sagt, ihm ist die Krone auch schon gelegt. Er sagt, ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch der Herrlichkeit teilhaftig bin, die offenbart werden soll. Er weiß, die Krone ist ihm gewiss. Der Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich mich nicht auf mich verlasse, wenn ich nicht auf mich schaue, sondern wenn ich von meinem Heiland nehme und weitergebe, dann bin ich stark. Dann habe ich Erfolg. Paulus. Und wir könnten noch viele andere nennen. Aber lasst uns auch ein paar Leute sehen, die stolz waren und wo der Stolz sie zerstört hat. Eine der Geschichten, die mich immer beeindruckt hat, ist die Geschichte des Sauls, des ersten Königs Israels. Saul wird von Gott gerufen. Er ist zwar großkörperlich, aber als er den Ruf annimmt, sagt die Schrift, wird sein Herz verändert. Man könnte sagen, er wird bekehrt. Er wird neugeboren. Und das ist der ersten Dinge seiner Neugeburt ist, dass er nicht böse handelt gegenüber denen, die ihm Böses tun wollen, die ihn verachten und sagen, wer soll hier König sein über uns? Aber das Wort, das mir so gefällt und das mir eingeprägt ist in meinem Herzen, ist, er sah sich klein in seinen eigenen Augen. solange sich der Saul klein sah in seinen eigenen Augen, solange konnte er in der Demut Gott dienen. Aber es kam die Prüfung und der Saul macht deutlich, dass er anstelle von Gott nimmt, von den Menschen nimmt. Er braucht die Ehre des Volks, er braucht das Ansehen der anderen, er braucht den Applaus und er steht auch unter deren Druck. Und so handelt er zweimal unter dem Druck der anderen und es ist und kostet ihn alles. Gott gibt ihm die zweite Chance, aber auch da handelt er nicht, indem er von Gott nimmt. Gott sagt, töte alles, verbanne alles. Aber er sagt, naja, das Volk sagt es, man kann das doch nicht machen. Und dann dreht er sich vom Volk überzeugen und sagt, okay, so sortieren wir das Beste aus. Saul hat nicht von Gott genommen, sondern vom Volk. Und dadurch fiel er. Und Gott sagte, was kann ich mit einem Menschen tun, der nicht belehrbar ist? Warum sollen Älteste demütig sein? Eines der Hauptfaktoren der Demut ist, der Mensch, der demütig ist, ist lernfähig. Der stolze Mensch ist nicht lernfähig. Das heißt, er schottet sich ab. Er lässt nicht zu, dass er Fehler zugesteht. Er hat immer eine Entschuldigung für das, was er getan hat. Er ist nicht lernfähig. Wenn man dem Stolzen eine Position gibt, dann wächst sein Stolz und er wird groß. Und es ist so, wie wenn man Benzin ins Feuer schüttet, wenn man einem stolzen Menschen ein hohes Amt mit Machtausübung gibt. Weil dieser Mensch, nachdem er jetzt auch noch die Autorität, die Macht bekommt, er wird nicht sich verändern, er zum Guten, er wird gehen auf einem falschen Weg, unbelehrbar sein. Und Saul wurde unbelehrbar. Gott zeigt durch seine lange Geschichte, nachdem er ihn verwirft, indem er ihn am Leben lässt, dass der Saul, ganz egal, was Gott getan hat, nicht sich verändert hat. Nebukadnezar, der König Babylons, er ist auch ein Bild, der sagt, er wird von Gott gewandt, Nebukadnezar, dieses Reich gehört nicht dir, Gott hat es dir gegeben. So, sei nicht stolz darauf. Leg deinen Stolz ab und es wird gut werden. Nebukadnezar legt den Stolz nicht ab. Denn Nebukadnezar sagt, ist es nicht Babylon, das ich erbaut habe? In dem Moment kommt der Engel und das Urteil des Himmels wird gesprochen. Und Nebukadnezar geht für 7 Jahre und lebt wie ein Tier. Alles unter der Führung Gottes. Und Gott bringt ihn zurück. Eines der schwierigsten Dinge, wie ich das immer versuche zu erklären, ist, dass ein Mensch seinen Stolz einsieht. Ja, der Nebukadnezar könnte auch nach den 7 Jahren seinen Stolz nicht einsehen, so wie Saul. Er hätte rebellieren können, aber Nebukadnezar bekehrt sich. Und er kommt von einem stolzen Menschen, kommt er in die Demutshaltung. Nebukadnezar ist ein Vorbild eines Menschen, den Gott verändern konnte. Durch wodurch? Nur durch Leiden. Nebukadnezar wurde seinem Stolzen ein Demütiger. Pilatus, der Statthalter Judäas. Jesus liebte ihn. Er hätte diesen Mann sehr gern erlöst. Durch einen Traum der Frau. Dieser Mann bekommt die Chance seines Lebens. Er guckt Jesus an. Aber Pilatus verpasst die Chance, aus dem Stolz herauszukommen und demütig zu sein. Er ist menschenabhängig. Er lässt sich von dem Volk steuern, weil er braucht die Gunst des Volkes, nicht die Gunst des Himmels. Pilatus sagt zu Jesus: Ich habe Macht, dir das Leben zu nehmen, dich freizulassen oder dich gebunden zu halten. Und Jesus sagt: Nein, nein. Die Macht ist dir gegeben worden. Und er weiß, von wem der Vater hat ihm diese Macht gegeben. Und jetzt wird er aufgrund seiner Position in die Beziehung zu Christus gebracht. Und Christus sagt ihm: Ja, jemand hat dich dir übergeben. Das war das Volk, und deren Sünde ist größer als deine, wenn du mich verurteilst. Aber du hast nichts von dir, Pilatus. Alles, was du hast, kommt von Gott. Judas Ischariot, der Jünger Jesu, dieser Jünger, der war der von allen anderen Jüngern der Erzogenste, das heißt der Gebildeste. Er hatte die Schule. Jesus hat sich alle seine Jünger, außer dem Apostel Paulus, als nicht Geschulte, nicht Gelehrte ausgesucht. Warum? Weil er weiß, wie schwer es ist, umzustimmen, die schon mal gelehrt sind. Und der Judas als Gelehrter hat er nicht gerufen, hat ihn angenommen. Aber Judas war nicht lernfähig. Judas war nicht in der Lage, einzusehen, dass etwas in ihm nicht stimmt. Und Judas ist ein trauriges Beispiel eines Menschen, der 3,5 Jahre mit Jesus geht und nicht auf den Felsen fällt und nicht zerschellt. Der ein trauriges Ende nimmt, weil er nicht so sich von Gottes Geist, von der Gegenwart Jesu 3,5 Jahre beeindrucken lässt von der Demut. Er nimmt seine endgültige Entscheidung, trifft er, als Jesus ihm die Füße wäscht. Was soll ich Füße waschen? Ich will doch nicht Füße waschen, ich will doch regieren. Nicht Füße waschen der anderen. Wenn das Jesus ist, wenn das der Messias sein soll, dann will ich ihn nicht. So, schauen wir uns die Autorität der Liebe und die Autorität des Stolzes an. Ich habe gesagt, dass alle, die eine Aufgabe bekommen, ob in der Gemeinde oder in der Familie, Gott gibt uns Aufgaben, damit wir sie aus einer Autorität heraus tun, und nämlich aus seiner. Und es gibt nur 2 Autoritäten, entweder ist die Liebe oder der Stolz. Gott ist hier die Autorität der Liebe, und ich nehme diese Brille, die wir schon benutzt haben, der Irrtum des Teufels, dass man denkt, ich bin Gott. Der Satan dachte, er ist Gott, und den haben wir übernommen, und der macht uns, dass wir denken, uns stehen die Sachen zu und wir tun etwas aus uns selbst. Ja? So, und jetzt habe ich die Definition der Liebe schon häufig erwähnt. Das ist das maximale Interesse für den anderen und 100% Freiheit bzw. Respekt für die anderen. Daraus resultiert, dass man ein Wesen ist, das frei ist von Stolz, sondern demütig. Gucken wir uns an die andere Seite. Maximales Interesse an den anderen. Nicht mehr für, weil ich brauche ja den anderen. Der andere muss mich ehren. Ich gebe ihm etwas, damit er mir mehr zurückgibt. Und ich kann keine Freiheit und Respekt geben, absolut, sondern immer nur bedingt, wenn es zu meinem Vorteil ist. So, in der Gemeinde, in einer Firma, in der Familie herrscht entweder die Autorität der Liebe oder die Autorität des Stolzes. Es gibt keine andere Autorität. So schauen wir uns das an. Wer durch die Autorität der Liebe handelt, handelt ohne Zwang zum Guten. Dann, wenn er provoziert wird von Ungerechtigkeit, haben wir letztes Mal gesehen, antwortet sein Herz nicht mit Widerstand, sondern lässt es geschehen und guckt, wie er das Ganze ändern soll. Aber es gibt keinen Zwang. Jesus hat den Judas nicht gezwungen. Die Heilige Schrift nach Ellen White sagt in ihrem Buch, vom Berg der Seligpreisungen, dass würde der Heilige Geist mit einer hundertfachen Stärke mehr an uns arbeiten, würde er nichts vollbringen. Das macht so deutlich klar, es gibt in Gottes Autorität keinen Zwang. Es gibt sie nicht, dass jemand gezwungen wird, das Gute zu tun. Das gibt es nur im Irrtum. Das Gute muss im Irrtum erzwungen werden, weil es keinen anderen Weg gibt. Eltern sagen, wenn ich nicht Zwang ausübe, gehorcht das Kind nicht. Was für ein Irrtum. Ich schaue die Fehler, die Eltern tun in ihrer Erziehung, und es sind ja die gläubigen Eltern, die die meisten Fehler tun, in dem Sinne, dass sie hier erzwingen das Gute. Das heißt, das Kind muss aufräumen seine Spielsachen, wenn es gespielt hat irgendwo, und sagt, du kommst nicht rein ins Haus oder du kriegst das und das nicht, bis du nicht aufräumst. Ist das die Autorität der Liebe oder des Stolzes? Ist die Konditionierung göttlich oder teuflisch? Und die Konditionierung ist teuflisch. Wenn wir dem Kind die Dinge so sagen, wenn wir sagen, wenn du das jetzt nicht tust, dann kannst du wählen, entweder Schläge oder das. Das ist aus dem Stolz, aus dem Irrtum heraus. Das führt zu einer Zerstörung des Kindes. Ich muss doch verstehen, dass das falsch ist. Aber Eltern sehen das nicht. Und ich habe es neulich gesprochen mit einer Mutter, die sagt, sie versteht ihr Sohn nicht, dass der, wenn der Vater weg ist in die Arbeit, der Sohn ist 2,8 Jahre alt. Das heißt, er ist 2 Jahre und 8 Monate alt. Und der Junge sagt, er will sich jetzt nicht anziehen lassen von der Mutter, oder er will sich nicht anziehen, es sei denn, der Vater zieht ihn an. Und die Mutter sagt, er hatte das Verhalten nicht. Und dann frage ich nach, was läuft so in der Familie? Und dann erzählt sie mir unter anderem, dass der Vater angefangen hat, den Jungen zu konditionieren. Ihm zu sagen, wenn du das nicht tust, dann kriegst du das nicht oder jenes nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist mir alles klar. Das Herzchen dieses kleinen Kindes, ja unbewusstes, das lebt aus dem Irrtum, wird zur Konditionierung genauso es machen, wie er provoziert wurde darauf. Er konditioniert jetzt seine Mutter, er sagt, ich ziehe mich nicht an, es sei denn, der Vater ist da. Das Kind weiß nicht wirklich, was es tut. Aber es ist ein Spiegel des Verhaltens des Vaters. Und ich habe der Mutter gesagt, jede Konditionierung muss aus der Erziehung weg. Du sagst dem Kind seine Aufgabe, weil wir sind abhängig. Wir müssen die Abhängigkeit kennen. Aber wir müssen alles freiwillig tun, so wie der Petrus gesagt hat. Und das ohne Zwang. Und dann üben auch wir keinen Zwang aus auf andere, dass sie das Gute tun. Das Kind muss wissen, ja, es muss aufgeräumt werden. Aber wenn es es nicht tut, dann hat die Mutter, die die Autorität der Liebe hat, eine Konsequenz für den Übertreter, wenn ihn der Irrtum überfällt. Dann kann die Mutter sagen, na ja, mein Kind, du weißt ja, du warst ja einverstanden mit dem Aufräumen der Dinge. Ordnung muss sein. Wir wollen alles wegtun, was unordentlich ist. Oder einen Grundsatz, den Eltern den Kindern lernen sollten, wäre gerade der, nicht bestimmen zu wollen über den anderen. Weil Eltern bestimmen das Kind und das Kind bestimmt noch stärker kontra. Und so lebt man in einem Machtkampf im Haus die ganze Zeit. Man lebt in einem Machtkampf in der Gemeinde. Und wo man immer hingeht, das sind die Christen, die untereinander kämpfen. Und das ist eine Katastrophe. Sie sollten doch demütig sein, dann gibt es keinen Kampf untereinander. Es gibt keinen Machtkampf, wer stärker, wer größer, wer, weil niemand gibt irgendetwas von sich selbst. Und so darf die Mutter, oder muss die Mutter, wenn sie die Autorität der Liebe hat, wenn sie dem Kind beigebracht hat, die Ordnung, dass man nie bestimmt. Und dann hat sie ihre Stunde der Erziehung, wenn ich diesen Müttern erkläre und sage, und dann kann man das Kind fragen, naja, wir haben doch eine Regel, die sagt, es wird aufgeräumt, wir strampeln nicht herum oder wir protestieren nicht, wir wollen nicht bestimmen, wenn der Vater nicht zu Hause ist, dass nur unter seiner Aufsicht wird angezogen. Nein, wir wollen nie jemanden über jemanden bestimmen. Wir haben diese Regel, das gehört zum Leben. Aber jetzt ist es dir passiert. Du hast vergessen, dein Irrtum hat dich betrogen. Und dann wendet die Mutter in aller Liebe, in aller Ruhe die Konsequenz an. Ja, sie darf, wenn sie will, auch eine Route nehmen oder ein bisschen ein Schmerz dem Kind zuzufügen, wenn es in irgendeiner Situation ist, wo es nichts anderes versteht. Aber nie, egal ob ich jetzt nicht die Route nehme oder irgendeine andere Strafe gebe, wenn ich sie aus dem Irrtum herausgebe, ist sie immer ein Racheakt am Kind. Und es ist ein Racheakt in allen Sachen. Und man sieht, wie dieser Junge reagiert rachesüchtig auf seinen Vater. Er rächt sich. Nichts anderes tut er. Und dieser Racheakt muss weg. Und die Mutter muss ihm helfen, indem sie mir eine Konsequenz gibt. So wie Gott der Mose. Mose hat gebetet, hat gesagt, Herr, vergib mir und gib mir keine Konsequenz. Gott vergibt uns. Aber er weiß die Autorität der Liebe, damit wir nicht vergessen, damit wir sehen, wie furchtbar die Sünde ist, damit wir dann nicht wieder fallen, gibt er uns eine Konsequenz der Erinnerung an unsere sündige Natur, die uns verführt hat zum Fall. So, wir müssen auch in der Gemeinde Konsequenzen geben, aber wir geben keine Konsequenzen mehr in der Gemeinde, weil die Gemeinde nicht mehr eine Fabrik ist, sage ich jetzt mal, nicht mehr ein Werk, sondern ein Ziel geworden ist. Die Gemeinde ist immer ein Mittel, dort braucht man Menschen, die müssen zu etwas fähig sein. Neulich habe ich die Geschichte gehört eines Mannes, der Prediger und Pastor ist und der schlägt seine Frau. Und seine Frau hat sich dann nach 3 Jahren, nachdem sie das ausgehalten hat, von ihm entfernt. Und jetzt bettelt der Pastor, die Frau möge doch zu ihm zurückkommen, damit er nicht entlassen wird aus seinem Job. Weil er ja keine Frau hat. Und wenn die Frau ihn verlassen hat, dann... Es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die einem Leiter immer das Genick brechen. Und das ist Gewalt. Dann ist man dazu nicht fähig. Und es gibt in der Bibel klare Voraussetzungen für einen Leiter, für einen Ältesten, für einen Diakon, für einen Vater. Hat man diese Aufgabe nicht, hat man diese Eigenschaft nicht, kann man den Job nicht erfüllen. Und so müssen wir auch in der Gemeinde, wenn jemand einen Ehebruch macht oder in irgendeiner Weise unzüchtig handelt, auch in der heutigen Situation mit der Homosexualität, dann müssen wir sagen, das ist nicht, weil wir jemanden diskriminieren, weil wir jemandem nicht erlauben zu sein, wie er ist, er darf sein. Es gibt keinen Zwang, nicht homosexuell zu sein. Es gibt keinen Zwang, nicht pädophil zu sein. Es gibt keinen Zwang, ein Mörder zu sein. Das dürfen die Menschen alle tun. Gott erlaubt es ihnen. Aber es gibt eine Konsequenz. Hast du das getan? Bist du nicht mehr fähig in diesem Beruf? Du bist nicht mehr fähig, dieses Amt in dieser Gemeinde auszuführen? Und wer nicht mehr fähig ist, im Dienst zu stehen, der wird halt unter Gemeindezucht gestellt. Aber da wir nicht nach Fähigkeiten gehen, sondern wir denken, ach, der arme Kerl, es geht doch nicht um Diskriminierung, es geht um Arbeit. Und wer seinen Job nicht mehr ausführen kann und die Gemeinde ist ein Job, ich weiß nicht, nicht sein Jobcenter, es ist ein, ja, dort kriegt man eine Aufgabe. Und hat man eine gewisse Charaktereigenschaft, kann man diese Aufgabe nicht mehr ausführen, also muss man gezüchtigt werden. Und man darf dann ruhig sein Ding behalten, es zwingt einen niemand, aber dann ist man nicht mehr fähig, in dieser Gemeinde zu dienen. Auch nicht in der Familie. Die Liebe gibt Freiheit, aber es ist immer konsequent. So wie Gott konsequent war mit Moses, wird er sein mit einem jeden. So ist er konsequent mit mir. Wenn ich falle, dann weiß er, ich brauche eine Konsequenz. Er zwingt mich nicht mit der Konsequenz, es nicht mehr zu tun. Aber er hilft mir. Er hilft mir, dass ich sehe, wie schlimm mein Irrtum ist. Und ich will ihn wegtun. Wenn jemand was Falsches macht unter Stolz, dann ist man inkonsequent mit dem Übertreter. Man sagt, oh, der arme Kerl und so weiter. Und man sieht nicht, dass man ihn dadurch in seinem Übeltun noch bestätigt. Und dann wird ein Kompromiss gesucht. Kompromisse sind immer teuflisch. Weil sie sind nicht. Sie sind ein Verhandeln. Es gibt kein Verhandeln. Es gibt die Wahrheit und die Lüge. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur Demut und Stolz. Es gibt nur Liebe und Stolz. Das andere gibt es nicht. Es gibt in der Gemeinde. Sollte es nur die Gemeinde, die Autorität der Liebe sein. Aber da wir nicht verstanden haben, das Gesetz des Nehmens und des Gebens, verstehen wir auch nicht die Liebe. Und damit sind wir im großen Irrtum, obwohl in der Gemeinde als auch in der Familie. Und in der Gesellschaft genauso. Wie sehen die praktischen Folgen aus eines Menschen, der aus Gott lebt? Er ist liebevoll, er ist fröhlich, er ist freundlich. Und wie gesagt, immer unter allen Umständen, friedevoll. Er ist geduldig, er muss nichts erzwingen. Er ist treu, ist demütig, er ist gütig, er ist rein und selbstbeherrscht. Das ist die Frucht des Geistes Gottes im Leben eines Menschen. Welche ist die Frucht beim Irrtum? Oh, anstelle liebevoll zu sein, ist er schmeichelhaft. Er ist immer nur bedingt fröhlich. Er ist nur bedingt freundlich. Er ist nur bedingt friedvoll. Wenn alles so geschieht, wie er will, dann ist er fröhlich, freundlich, friedvoll. Wenn es aber nicht so geschieht, wie er will, wenn es nicht zu meinem Vorteil ist, dann bin ich ungeduldig. Dann bin ich auch untreu. Bleibe nur so lange treu, solange ich weiß, es ist mir zum Vorstein. Ich bin stolz, zornig, unrein, unbeherrscht. So, ihr seht, und wir haben gesehen, dass der Irrtum schon noch Gutes herausbringen kann, aber es ist immer nur bedingt. Freiheit und Respekt sind bedingte Mittel, während hier sie unbedingt sind. Das heißt, ich kann sie immer ausüben, unabhängig von dem Umstand, in dem ich bin. Das war Christus. So, was bleibt uns übrig? Gottes einziger Weg zur Erlösung. Wir kommen auf die Welt in diesem tiefen Misstrauen mit dieser schlimmen Brille. Diese Brille muss ans Kreuz. Der Irrtum muss getötet werden. Kostet er noch so, was er will. Kostet er noch so viel Leid, damit wir vom Misstrauen wieder ins Vertrauen zu Gott kommen. Wieder wissen, wer wir sind. Demütige Menschen werden aus Stolzen. Das ist der Weg Gottes für jeden von uns. Amen.